Ja, herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Känguru-Podcasts. Mein Name ist Petra Hoffmann. Ich bin eine der Geschäftsführerinnen des Känguru-Kolonia-Verlags und wir machen Känguru, das Stadtmagazin für Familien in Köln-Bonn, seit 22,5 Jahren. Mein Gott, wie die Zeit vergeht. Mit mir heute Abend ist meine Kollegin
Goyroch Esmaili. Hallo. Genau, ich mache die Social-Media-Geschichten bei Känguru und bin eine von den Redakteurinnen und freue mich heute bei einer neuen Folge Podcasten mit Känguru dabei zu sein. Und wir begrüßen Laura Konde und
Dörte Wolferts.
Dörte Wolferts, genau. Und sind hier im Therapeutikum Köln. Und unser Thema heute ist 2 Jahre Corona, wie geht's unseren Kindern? Mhm. Genau, aber bevor wir jetzt wirklich starten, machen wir nochmal kurz Werbung.
Grünes Licht für euer Klimaschutzprojekt. Mit dem Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3.000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ihr engagiert euch in einem Verein, als Schule, Kindergarten, Start-up oder gemeinnützige Initiative für die Umwelt und das Klima? Dann seid ihr bei Rheinstart genau richtig. Die nächste Bewerbungsphase für ein Sponsoring startet im Frühjahr. Macht mit und informiert euch schon jetzt auf www.rheinstart.org.
Gut. Laura und Dörte, könnt ihr mal was erzählen über euch und eure Arbeit hier im Therapeutikum?
Ja, gerne. Also ja, genau. Mein Name ist Dörte Wolferts. Ich bin 39 Jahre alt. Ich arbeite jetzt seit 2018 hier im Therapeutikum, Ende 2018. Genau. Und ich bin Diplompsychologin und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Und ja, genau, arbeite jetzt hier mit meiner Kollegin, die ich seit der Ausbildung kenne. Und genau, ja.
Ja, mein Name ist Laura Konde. Ich bin 38 Jahre alt, habe eine Familie, 2 Kinder hier in der Südstadt lebend und arbeite auch im Therapeutikum Köln. Ich bin seit 2014 hier im Hause und wir sind gemeinsam niedergelassen, Dörte und ich, kassenärztlich niedergelassen und genau, als Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin. Von Hause aus bin ich Diplompädagogin.
Ah ja, wir haben natürlich ein bisschen recherchiert, ne, und waren auf eurer Webseite und da habe ich bei dir, Dörte, gelesen, zertifizierte Kinderschutzkraft. Was heißt das?
Genau. Ja, ich habe vorher, bevor ich hier eingestiegen bin, habe ich bei einer anderen Wohlfahrts, wie nennt man das denn? Also habe ich woanders gearbeitet und habe dort als Kinderschutzfachkraft gearbeitet. Das heißt, ich habe Einrichtungen, Kindergärten und Grundschulen beraten, wenn es um Kindeswohlgefährdung ging. Also Kinder, die auffällig wurden in dem Kontext, in der Schule, in der Kita. Und da wurde ich hinzugeholt. Das wurde aber anonym beraten. Also ich habe die Kinder selber nicht kennengelernt und habe nur die Mitarbeitenden oder die Erzieherinnen und Lehrerinnen dort beraten.
Das Thema Kindeswohlgefährdung, das kommt ja im Moment eigentlich auch immer wieder mal in die Öffentlichkeit, ne? Dass die Situation gerade durch Corona 2 Jahre viel Homeschooling, Homeoffice, sehr viel Belastung für Familien, dass Kinder einfach da auch in ihrem wohlgefährdet sind. Mhm. Kannst du das bestätigen? Seht ihr das hier auch?
Ja, also das Problem der Lockdowns war ja sozusagen oder ist ja sozusagen auch noch immer, zieht sich ja so ein bisschen fort noch, die Folgen der Lockdowns, dass die Kinder nicht mehr in ihren Einrichtungen beobachtet werden konnten. Und somit waren sie eben in den Haushalten, wo vielleicht eh schon auch Schwierigkeiten vorher waren, mehr oder weniger versteckt. Und man konnte nicht mehr eingreifen, wenn da doch schwierige Situationen aufgetreten sind. Die Kinder wurden ja sonst schon mal von Lehrerinnen gesehen, beobachtet, da ist schon was aufgefallen. Und die Lehrer oder die Erzieherinnen konnten dann auch eine Meldung ans Jugendamt machen. Oder haben sich dann halt eben erstmal beraten, so wie bei mir früher als Kinderschutzfachkraft wurden sie dann beraten. Und das ist eben weggefallen jetzt in den letzten 2 Jahren und das ist ein großes Problem gewesen. Da sind viele, viele Kinder einfach nicht aufgefallen und dann damit auch untergegangen.
Ich habe jetzt auch im Zuge des Podcasts so ein bisschen recherchiert im Internet und bin auf eine Studie gestoßen, die jetzt irgendwie vorgestern rauskam, Uniklinik Essen. Also die ist noch nicht komplett durch, also ist noch nichts Hochoffizielles, aber die Studie hat jetzt auch besagt, dass die Lockdowns dazu geführt haben, dass die Suizidrate bei Kindern stark angestiegen ist. Also im zweiten Lockdown noch mal mehr als im ersten. Wie ist denn da eure Erfahrung? Wir sitzen jetzt so in der schönen Südstadt, ne, in einem privilegierteren Viertel. Also wie würdet ihr das jetzt so einschätzen oder wie seht ihr das in eurer Arbeit?
Also in der Praxis konnten wir ganz klar beobachten, dass seelische Erkrankungen, psychische Störungen auf jeden Fall massiv zugenommen haben. Einerseits durch die Anfragen an die Praxis, die natürlich vorher auch schon massiv hoch waren, aber jetzt nochmal deutlich höher. Und vor allen Dingen die spezifischen Erkrankungen, also zum Beispiel Depressionen, Angststörungen, Essstörungen und Gewalt in der Familie, also häusliche Gewalt, was eben schon angesprochen wurde. Also die Familie oder das häusliche Umfeld ist ja eine der größten Gefährdungssituationen für Kinder und Jugendliche und das Netzwerk Schule und Kindergarten, wie Dörte eben schon sagte, fällt einfach weg durch Lockdowns und durch diese Corona-Situation und dadurch konnten auch die Hilfen nicht in Anspruch genommen werden. Aber wie gesagt, Depression und im Zuge dessen natürlich auch Suizide oder Suizidabsichten haben auch deutlich zugenommen. Auf jeden Fall. Jedenfalls können wir das auch so beobachten.
Mhm. Habt ihr eine Erklärung für die Zusammenhänge? Was passiert bei Kindern und Jugendlichen oder ja in erster Linie doch bei Kindern durch einen Lockdown, durch eine Isolation?
Ja, also jede Störung ist immer multifaktoriell. Also man kann nie sagen, dass nur ein Faktor dafür verantwortlich ist, dass eine seelische Störung, eine seelische Erkrankung auftritt. Somit ist auch Corona oder Lockdown ist eben ein Faktor, ein Baustein in der Erkrankung, also die zu dieser Situation der Erkrankung führt. So, also da müssen schon auch noch andere Dinge vorgefallen sein im Leben, die dazu führen. Trotzdem ist es so, dass Corona oder eben auch Lockdowns fast, wie soll ich sagen, Symptome haben, die auch bei einer Depression vorkommen. Also zum Beispiel Isolation, keine Kontakte mit Gleichaltrigen, wenig Bewegung, wenig positive Aktivitäten. Das sind alles Symptome von Depressionen. Ja. Und deswegen kann man schon fast sagen, dass es, also wir haben es manchmal so unter uns Kolleginnen genannt, wie so eine Corona-Depression. Okay. Also Kinder und Jugendliche, die vorher eher unauffällig oder gesund waren, haben diesen letzten Baustein, diesen letzten Faktor dazu bekommen durch Corona und durch die Lockdowns und dadurch wie eine Corona-Depression oder auch Corona-Burnout, haben wir auch schon beobachtet, bekommen.
Ist ja so ein bisschen, als würde man eine äußere Situation inszenieren, Menschen da reinsetzen über eine lange Zeit und dann eine innere Situation dadurch schaffen, die ähnlich ist von der Symptomatik her.
Also was man auch noch sagen kann, dass es vielleicht vergleichbar ist mit einem Verstärkerentzug. Also wir alle leben ja mit positiven Verstärkern, die uns antreiben, uns motivieren, auch im Alltag. Ne? Das können innere, aber auch äußere Verstärker sein. Also das meint zum Beispiel eben das Treffen mit Gleichaltrigen, mit Freunden, Bestätigung von außen, irgendwas Schönes erleben. Und wenn das wegfällt, dann fallen diese Verstärker weg. Und dann ist das im Prinzip wie so eine Abwärtsspirale. Der Mensch braucht positive Verstärker in seinem Leben. Und wir waren in der Zeit im Prinzip für die Jugendlichen und Kinder dann auch dafür da, denen wieder Anreize zu bieten, diese positiven Verstärker sich selbst wieder zu erschaffen. Auch wenn es vielleicht im Außen gar nicht so möglich war. Aber zu schauen, was ist trotzdem noch immer möglich? Was kannst du trotzdem tun? Und wir waren da ganz eng im Austausch mit den Kindern und Jugendlichen. Auch ja, im Prinzip nicht immer nur zu der Stunde, wo sie hier waren, sondern auch darüber hinaus ist man im Kontakt, ne? Also wir versuchen dann schon ganz eng dran zu bleiben.
Wie sieht das konkret aus? Ich meine, ihr habt ja auch nur eine begrenzte Stundenzahl, die ihr arbeiten könnt. Ihr habt ja beide auch Kinder.
Genau. Ja, also durch Corona ist ja jetzt auch nochmal mehr die digitale Welt eröffnet worden. Das hat natürlich Vor- und Nachteile, aber den Vorteil hatte es jetzt in der Zeit, dass die Jugendlichen vor allen Dingen, die auch Abitur gemacht haben in den 2 Jahren, Kontakt zu uns pflegen konnten, sag ich mal, außer der Reihe. Also auch über eine Videosprechstunde, die man dann kurzfristig vereinbart hat für abends, wenn sie dann den ganzen Tag gelernt haben. Das war schon sehr hilfreich und wir sind auch über das Handy mit denen verbunden, ne? Und können uns dann auch schon mal eine Nachricht schicken, wie ist der Tag heute gelaufen oder so. Natürlich immer nach Absprache. Es ist nicht so, dass wir dauerhaft erreichbar sind. Wir sind keine Notfallnummer sozusagen. Da gibt's eben also auch Notfallpläne, die wir mit den Patientinnen erarbeiten. Sprich, die bekommen dann von uns Nummern für den Notfall, fürs Wochenende und für die Nacht und sowas, ne? Wir haben immer nur eine spezielle Sprechzeit für die.
Da würde mich jetzt direkt an der Stelle mal interessieren, also ich sehe auch zu Hause, ich habe ja auch eine Tochter, telefonieren, ne? Die telefonieren super viel und FaceTime und WhatsApp und ich weiß nicht was. Und habe ich mich gefragt, ich meine, ich habe auch früher viel telefoniert, haben wir, glaube ich, alle stundenlang am Telefon gehangen. Ist das gleichwertig, wie sich mit wirklich Freunden treffen? Also, weil die tauschen sich ja über alles, also die schminken sich dann auch beide, also oder 3, 4 Konferenzen, ich weiß es nicht. Die tun dann auch wirklich was. Aber kann man das gleichsetzen? Also ist das gleichwertig wie ein Kontakt draußen?
Nee, es ist nicht die gleiche Begegnung wie Face-to-Face und es sind auch andere Dinge spürbar, wenn man sich in der Realität begegnet. Das denke ich schon. Aber, und da müssen wir, muss unsere Generation auch immer ein bisschen dazulernen, immer am Ball bleiben, dass es für die Kinder und Jugendlichen, also für die Jugendlichen vor allen Dingen, über die spreche ich jetzt, eine Möglichkeit des Austausches ist, vor allen Dingen, wenn eben der Kontakt, der reale Kontakt so reduziert ist, ist es eben eine Möglichkeit und es ist eine höhere Kontinuität. Also wenn zum Beispiel nur in der Schule ein Kontakt stattfindet, dann nochmal in der Freizeit irgendwie miteinander Zeit verbringen, auch wenn es nur virtuell ist, ist zumindest eine Möglichkeit. Ist natürlich nicht die beste, weil miteinander in die Stadt gehen ist einfach nochmal was anderes. Aber es ist auch eine Möglichkeit und hat auch seine Qualität.
Und bezüglich der Verstärker, die du gerade erwähnt hast, also was könnten oder was können Eltern für Verstärker setzen? Also oder was können wir Eltern tun, um unsere Kinder da rauszuholen oder erst gar nicht reinrutschen zu lassen?
Also erstmal ist, finde ich, ganz, ganz wichtig, gerade bei den Kindern haben wir in den letzten 2 Jahren auch gesehen, dass Ängste der Eltern sich auf die Kinder stark übertragen. Und da ist es, finde ich, immer wichtig zu schauen, dass die Eltern gut für sich sorgen. Also wenn die Eltern gut für sich gesorgt haben, wenn die auch nach ihren Verstärkern gesucht und geguckt haben, dann können sie sich auch gut um ihre Kinder kümmern. Und viele depressive oder ängstliche Kinder, die zu mir kamen in den letzten 2 Jahren, hatten eben depressive oder ängstliche Eltern. Was auch absolut nachvollziehbar ist in der Zeit, dass es den Erwachsenen da auch nicht gut geht. Und da sind wir halt mehr auch im Kontakt mit den Eltern gewesen und haben geschaut, dass die auch, ja, vielleicht auch sich selber noch eine Therapie suchen, ne? Genau, aber die Frage war, wie können die Eltern sich um die Kinder kümmern oder wie können die abholen? Also was wichtig ist in der Zeit, da war ja auch viel Homeoffice und alle waren zu Hause. Ich finde immer wichtig, dass man ganz klar auch kennzeichnet, wann ist jetzt auch die Arbeit zu Ende? Also wann haben wir jetzt Familienzeit? Und dann liegt das Handy eben nicht nochmal neben mir und ich gehe nochmal dran, sondern ich kümmere mich jetzt wirklich ganz gezielt um die Familie und um diese Zeit, die mir da wichtig ist. Und viel natürlich auch rausgehen in der Zeit, ganz, ganz wichtig, sobald das möglich war, auch Spaziergänge, gemeinsame Spieltreffen vielleicht auch verabreden, ne? Also das, was möglich war in diesen Lockdowns, also auch immer zu schauen, mit wem kann man sich treffen, was ist in dem Moment auch regelkonform, ne? Und das dann aber auch machen, das war uns auch wichtig für die Kinder und Jugendlichen, ne? Und das können die Eltern natürlich dann auch organisieren, ne? Mhm.
Du hast gerade gesagt, dann sollen die Eltern sich auch eine Therapie suchen, möglicherweise. Mhm. Ganz so einfach ist das aber nicht, nee, ne, einen Therapieplatz zu finden. Ja,
auf jeden Fall.
Wie würdet
aber
ihr denn
genau
die Situation beschreiben? Also
generell bei uns ist es sehr, sehr schwierig, jetzt noch immer. Wir haben eine lange, lange Warteliste. Und das sieht bei den Erwachsenentherapeuten auch nicht anders aus und Therapeutinnen. Da ging es mir jetzt erstmal darum, um die Bewusstheit zu schaffen.
Natürlich.
Ne? So,
aber
dass
ich
die
glaube,
Eltern
die Bewusstheit
verstehen. Genau.
Ist möglicherweise da, aber der Zugang,
ja,
ist
ja nicht immer.
Nicht
also
da.
Bei uns waren auch zum Teil Eltern, die anriefen, verzweifelt sind, das Kind funktioniert in Anführungsstrichen nicht mehr normal und es braucht jetzt dringend eine Therapie und dann sitzt das Kind bei uns und ja, also ich habe auch öfter erlebt, dass es dann nicht so das Problem beim Kind lag, ne? Deswegen habe ich es jetzt eben so erwähnt,
ja,
genau.
Ja, also das ist auch ein gesundheitspolitisches System, ne? Also schon vorher waren die Therapieplätze rar und die Kassensitze für Psychotherapeutinnen und Therapeuten sehr rar. Und in Corona, in der Pandemie, hat auch die Gesundheitspolitik nicht darauf reagiert. Also es ging viel um Intensivbetten und dass man da schaut, dass alle gut versorgt sind. Das ist auch total wichtig. Aber um die seelische Versorgung ging es bis vor sehr kurzer Zeit überhaupt gar nicht. Also jetzt werden langsam Stimmen lauter. Und da hätte man eigentlich politisch reagieren müssen. Also man hört, also es gibt genug Therapeutinnen und Therapeuten. Das ist ja das Schlimme.
Aber es gibt nicht genug Kassensitze.
Es gibt nicht genug Kassensitze, genug Zulassungen und am Ende geht es leider immer um Geld.
Ja.
Und aber da hätte wirklich die Politik auf die Pandemie reagieren müssen und eine viel größere Versorgungssituation schaffen müssen.
Ja.
Weil an der Stelle, wenn das nicht aufgefangen wird, zieht das eine riesige Spur nach sich, auch was die Kosten angeht. Also ein Klinikplatz kostet um Vielfaches mehr als eine ambulante Psychotherapie. Und dass diese Weitsicht nicht gelebt wird, ist einfach wirklich dramatisch.
Ja. Also mein Eindruck war auch, dass die Sorge, dass die Kinder den Schulstoff nicht schaffen, größer war als die Sorge, dass die Kinder da einigermaßen stabil, emotional stabil durchkommen. Also da wird Vorsorge dann getroffen, um in den Ferien zu lernen oder was auszugleichen.
Ja, also mein Leitsatz war ehrlich gesagt auch schon vor Corona, Hauptsache möglichst gesund durch die Schulzeit kommen, im Sinne von seelisch oder psychisch gesund. Also, dass die Ansprüche und die Qualität wirklich angepasst wird und vor allen Dingen geschaut wird, dass man gesund durch die Schulzeit kommt. Das ist das Allerwichtigste. Und das ist jetzt in Corona nochmal viel wichtiger und dramatischer sichtbar geworden. Ich wollte noch eine kleine Ergänzung machen, was Eltern tun können in der in dieser Pandemiesituation und um Verstärker, positive Verstärker zu schaffen. Also es geht ganz viel auch um Bedürfnisse. Also dass einerseits die Bedürfnisse von Eltern gesehen werden, aber auch die der Kinder. Und dass man versucht, ein gemeinsames Konstrukt zu finden, wie kann das alles seinen Platz haben. Also dass man wirklich eine Tagesstruktur entwickelt für die Familie, wo ein fester Rhythmus gelebt wird, wo ganz klar unterschiedliche Impulse gesetzt werden, ob es ein Arbeits- oder Konzentrationsimpuls beim Homeschooling oder Homeoffice ist, ob es ein Bewegungsimpuls ist beim Rausgehen oder ein gemeinsames Kochen oder Entspannung, was auch immer. Also, dass auch die Sinne unterschiedlich angesprochen werden, aber alles wirklich seine Regelmäßigkeit hat, das ist, glaube ich, ganz sehr stärkend für die Kinder und Jugendlichen, um da gut durchzukommen.
Ja, weil wir sind ja noch nicht durch damit, ne? Also die Lockdowns sind ja jetzt erstmal durch. Hoffen wir, dass kein weiterer kommt. Aber gut, die Zahlen steigen und die Medien berichten ja täglich davon. Und es sind ja keine schönen Szenarien, die gerade auch so perspektivisch gemalt werden. Ich meine, da frage ich mich auch immer, wie schütze ich meine Kinder vor solchen Nachrichten, vor solchen, also ne, Medien, wie kann ich mit meinen Kindern darüber reden, wie kann ich das thematisieren? So, habt ihr da vielleicht Tipps oder Ideen oder?
Also ich finde, das ist vom Alter abhängig, ne? Und auch natürlich auch vom Kind selbst, aber mit kleineren Kindern, also Kindergarten, Grundschule, erstmal gar nicht, also da geht's auch nicht um die Nachrichten, die sind ja eigentlich nicht auch für das Alter gedacht, ne, die man sich selber abends anguckt oder auch hört. Ich finde, so ab weiterführender Schule geht's schon darum, mit den Kindern auch altersentsprechend das zu erklären und aufzuklären. Aber da eben auch schauen, was vom Kind für Fragen überhaupt gestellt werden. Also ich muss jetzt nicht abends mein Kind darüber aufklären, was gerade die neuesten Regelungen sind. Das ist nicht das Bedürfnis in dem Moment, also was das Kind gestillt haben möchte, so, ne? Deswegen einfach schauen auch, was vom Kind kommt, welche Fragen da hochkommen. Manchmal sind ja auch in der Klasse Kinder, die schon sehr weit da sind, gedanklich, und die erzählen dann was oder stellen eine Frage, und das kommt dann manchmal auch nach Hause. Und dann kann man natürlich darauf eingehen, ne? Aber es wäre halt gut, da eine kindgerechte Sprache zu finden. Ja.
Aber wie finde ich die denn?
Ja, ja. Was, das,
also, gut, es gibt sicher das ein oder andere Kinderbuch inzwischen darüber. Ich glaube, auf der Känguru-Website haben wir auch einige stehen. Die verlinken wir nochmal unter dem Podcast. Hast du sonst noch einen Tipp oder ihr noch einen Tipp?
Ja, vielleicht hast du ja Tipps, genau, weil ich dachte jetzt gerade, ja, kindgerechte Sprache, ganz wichtig, aber die Erwachsenen schaffen das ja noch nicht mal, also da so eine Sprache zu entwickeln oder auch miteinander zu reden. Und ich habe jetzt in unserem Kreis auch die Erfahrung gemacht, dass die Kinder, also ich bin zufällig reingekommen, meine Tochter ist 12, die hatte Freundinnen da, und die haben dann untereinander sich auch besprochen. Und dann fielen auch so Sachen wie, ja, du bist ja eine Verschwörungstheoretikerin und so. Und da habe ich gedacht so, wow, was ist denn jetzt hier los? Also unter so 12-jährigen Kindern. Und dann habe ich erstmal gesagt, lass das, bitte sprecht über sowas einfach nicht, das kriegen schon die Erwachsenen nicht hin. Im Nachhinein habe ich gedacht, war vielleicht jetzt auch nicht so toll, aber also wie, ja, da war ich an der Stelle auch echt unsicher, ne? Wie, weil das ist ja auch ein Thema, das Erwachsene gerade so spaltet und Erwachsene oft keine richtigen Worte finden.
Ja, also ich finde, man kann das irgendwie jetzt gar nicht so pauschal sagen, ne? Also es gibt jetzt kein Patentrezept in dem Sinne, aber ich denke, was immer gut ist zu fragen, was verstehst du denn darunter? Wo hast du das gehört? Was fällt dir dazu ein, ne? Also nicht was überzustülpen, sondern auch erstmal zu gucken, was weiß denn jetzt zum Beispiel die 12-Jährige über Verschwörungstheorien oder was stellt sie sich darunter vor auch, ne? Und dann kann ich ja auch einsteigen und relativ nüchtern bleiben dabei. Also es geht ja da nicht ich will jetzt hier eine Diskussion beginnen mit einem Kind, sondern es geht ja um Fakten und um, was sagt die Wissenschaft. Also wirklich relativ nüchtern bleiben. Ich finde, es ist immer ganz gut erklärt bei der Maus zum Beispiel, ne? Also da ist es ja auch immer sehr basal und sehr runtergekocht den Kindern. Und da kann man vielleicht auch mal gucken. Ich glaube, die
gibt's
haben
sicher, eine Corona-Maus inzwischen?
Ich glaube, es gibt auf jeden Fall von, da gibt es auf jeden Fall auch einige Ausschnitte, die ich schon gesehen habe, die damit zusammenhängen.
Ich habe heute noch eine ganz gute Seite gefunden, fand ich. Und zwar heißt die Corona und Du. Das ist ein Infoportal zur psychischen Gesundheit für Kinder und Jugendliche. Könnt ihr euch ja vielleicht auch mal angucken. Die haben so einen Kinder- und Jugendlichen-Teil. Du kennst die, du nickst so. Und die haben auch einen Teil für Eltern. Und ich fand die einfach sehr empathisch. Also, weil ich glaube, das ist irgendwie auch wichtig, dass man irgendwo vermittelt bekommt als Kind und auch als Elternteil. Das ist auch ein Stück weit okay. Dass du belastet bist und dass du darunter leidest unter der Situation. Mit dir stimmt trotzdem alles.
Genau, auf jeden Fall. Also da auch zu validieren, das bedeutet, ich nehme das Kind in dem Moment ernst und sag ihm, dass das, was es gerade fühlt, absolut verständlich ist. Ne? Und das ist mit, finde ich, auch in der Therapie und auch zu Hause mit den eigenen Kindern wirklich ganz, ganz essentiell. Ne, die Gefühle ernst zu nehmen und auch zu bestätigen, dass die ihre Berechtigung haben.
Ja, und ein ganz großes Stichwort ist Akzeptanz, ne? Also das hast du gerade ja schon mal angesprochen und Dörte jetzt auch. Also zu akzeptieren, Überforderungen zu akzeptieren, Angespanntheit, Ängste, all diese Gefühle haben ihre Berechtigung und die dürfen da sein und die müssen auch nicht schnell aus der Welt geschafft werden oder so. Also das ist kein Arbeitsauftrag, sondern das ist erstmal eine Tatsache, die so sein darf, die zum Menschsein dazugehört. Ja, und dann kann man damit auch viel leichter umgehen. Man kann auch viel leichter ein Gefühl, wenn es ein negatives ist, loslassen, wenn man es vorher akzeptiert hat und als Anteil von sich selbst auch wahrgenommen hat.
Ja, Verbundenheit, ne? Also ich glaube, wenn man in die Verbindung geht, dann lässt sich wahrscheinlich vieles einfach besser erklären und verstehen auch, ne?
Ja, Verbundenheit und in Beziehung bleiben. Eigentlich alle problematischen Themen, also sonst haben wir ja auch viel mit Medien, mit Drogenkonsum, all diese Themen, die so im Jugendalter besonders relevant sind, da ist tatsächlich das Patentrezept in Beziehung bleiben. Immer ganz nah dran sein, sich alles erklären lassen. Was interessiert dich daran? Was machst du da? Welche Funktionen nutzt du? Was macht dir besonders Spaß daran oder auch nicht? Also das ist wirklich eine gute Herangehensweise für problematische Themen.
Ja, ich habe dann am nächsten Tag nochmal, um das aufzulösen, habe ich dann nochmal mit den Mädels drüber gesprochen. Aber ich war selber erstmal so geschockt, dass so Begriffe unter diesen Kindern fallen und dann auch in so einer, mit so einer Wut. Und also das war so, ja, das war irgendwie nicht schön. Aber ich brauchte dann erstmal ein paar Stunden und dann haben wir das gelöst.
Ja, und ein Teil des Themas, das war auch vor Corona schon immer wieder Thema bei uns in der Praxis, aber es wird mit Corona noch brisanter, sind Eltern- und Kindebene oder Erwachsenen- und Kindebene. Also, dass da immer wieder auch geschaut wird, was ist für wen bestimmt. Genauso wie die Nachrichten, die Dörte gerade angesprochen hat. Also normale Nachrichten sind einfach nicht für Kinder gemacht und können extrem verstörend und beängstigend wirken. Genauso wie aber auch Gespräche. Und da müssen wir Erwachsenen total dran arbeiten, dass wir nicht vor den Kindern, vor allen Dingen vor so kleinen Kindern wie Grund- und Kindergartenkinder, Grundschulkinder und Kindergartenkindern, dass wir nicht über diese Corona-Themen uns so wahnsinnig austauschen oder sogar echauffieren, sondern das hat da einfach gar nichts zu suchen. Möglichst sicherheitsschaffende Umgebung für das Kind bewahren sozusagen. Das kann man immer noch gerne abends dann mit dem Partner besprechen oder mit einer guten Freundin sich austauschen, aber nicht vor den Kindern.
Ja, ja. Ich habe noch eine Sache, Unterstützungsangebote für Kinder, die jetzt wirklich auch in Not sind. Und die rufen ja keinen Therapeuten an, ne? Sondern wo können die sich hinwenden? Also es gibt ja die Nummer gegen Kummer. Das ist so eine Anlaufstelle, die ich jetzt auch kenne. Habt ihr noch Orte oder Angebote, die ihr kennt, wo ihr sagt, da könnte man sich hinwenden?
Genau, also es gibt die Nummer gegen Kummer, die ist ja anonym und rund um die Uhr zur Verfügung für Kinder und Jugendliche. Dann gibt es ja diverse Vereine, auch in Köln oder auch deutschlandweit, die Beratungsangebote auch machen für Kinder und Jugendliche. Therapieplätze haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, ist relativ schwierig. Es gibt auch super Kolleginnen und Kollegen, die in den Beratungsstellen arbeiten. Die kann man auch gut rausfinden übers Netz.
Ja.
Dann gibt es die Kliniken, die auch ambulante Angebote machen, Kinder- und Jugendpsychiatrie oder auch die Uniklinik, die eine Ambulanz hat und vor allen Dingen auch die Ausbildungsinstitute für Therapeutinnen und Therapeuten. Auch da gibt es ambulante psychotherapeutische Plätze.
Ja, wir werden da mal ein paar Beispiele unter dem Podcast verlinken.
Ja. Da würde mich an der Stelle auch nochmal interessieren, du meintest, dass politisch sich da jetzt gerade was tut. Das ist ja vielleicht mal hoffnungsbringend. Was tut sich denn da?
Naja, also es ist halt so, dass wir auch schon direkt am Anfang der Pandemie, weil wir, sag ich mal, Weitsicht hatten und schon gemerkt haben, okay, das könnte uns hier auch bald um die Ohren fliegen, mehr oder weniger, haben wir schon einen Antrag gestellt, dass wir gerne unseren Versorgungsauftrag erweitern möchten, weil wir in Not sind als Psychotherapeutinnen hier und den ganzen Ansturm gar nicht bewältigen können, aber gerne möchten. Wir möchten ja helfen. Gut, da wurde aber bislang nicht wirklich drauf reagiert.
Was heißt ein Antrag stellen? Also wo muss man hin oder wofür das?
Ja, die Kassenärztliche Vereinigung. Es gibt eine allgemeine für ganz Deutschland übergreifend oder aber auch für jedes Bundesland und die stellt die Versorgung sicher durch die kassenärztlichen Zulassungen, also diese Niederlassungen, die Sitze. Und an die haben wir uns schon 6 Monate nach Pandemiebeginn gewandt und einen Dringlichkeitsantrag gestellt, dass die Versorgung erhöht werden muss für Kinder und Jugendliche, überhaupt für die psychische Versorgung. Und wir hoffen sehr, dass mit den Berufsverbunden oder auch andere Kolleginnen und Kollegen auch noch mal aktiver werden, so dass wirklich was geschehen muss.
Also das ist ja jetzt ein eindeutiger Aufruf, ne?
Absolut.
So, gut.
Ja. Auf jeden Fall.
Habt ihr denn irgendeine Antwort bekommen auf euren Antrag? Gab es irgendeine Reaktion darauf?
Ja, ich habe vor 2 Monaten, also mehr als 1,5 Jahre später.
Der Antrag ist eingegangen.
Mehr als 1,5 Jahre später haben wir eine Zusage bekommen, dass der Antrag eingegangen ist und dass der Zuschuss tagen wird. Nein, der Ausschuss, nicht Zuschuss, der Ausschuss tagen wird. Wann ist aber noch unklar.
Ja. Was haltet ihr von Gruppenangeboten? Weil das ist ja irgendwo ein besserer Schlüssel. Ne? Man kann mehr Kinder und Jugendliche versorgen mit weniger Personalressourcen, also weniger therapeutischen Ressourcen.
Ja, es gibt trotzdem eine Deckelung. Ne? Also in der Versorgung gibt es unter bestimmten Umständen eine Deckelung. Und da würde auch bei Gruppentherapien ab einem bestimmten Level einfach Schluss sein. Aber grundsätzlich sind Gruppenangebote super gut.
Ja.
Also das ist eine ganz tolle Möglichkeit der Therapie, vor allen Dingen auch mit Jugendlichen. Gerade in der sozialen Phobie haben wir da super Erfahrungen mitgemacht oder auch bei Depressionen. Also das ist eine ganz tolle Möglichkeit.
Bietet ihr hier sowas an? Das bietet ihr hier nicht an?
Aktuell nicht.
Nee. Ja.
Aber also man kann auch schauen im Freizeitbereich, ne, das, was möglich ist, da auch Gruppen aufsuchen. Ne? Die haben ja alle ein Hygienekonzept, müssen sie ja haben, und da einfach schauen, wo man da auch sein Kind unterbringen kann, ne, wenn es eben auch darunter leidet, so wenig Kontakte zu haben. Außerdem ist es auch eine gute Übungsfläche. Also viele Kinder haben in den letzten 2 Jahren nicht wirklich ihre sozialen Kompetenzen erproben und üben können. Und das merkt man dann auch, ne? Also da ist auch was aufzuholen dann letztendlich.
Ja. Ich würde zum Abschluss gerne noch mal so einen Blick in die Zukunft werfen. Holt mal eure Glaskugel raus. Und also zum einen Langzeitfolgen, das 2 Jahre Corona ist vielleicht, also jetzt ist vielleicht auch noch nicht der Punkt, über Langzeitfolgen zu sprechen, aber vielleicht habt ihr eine Ahnung, was da noch auf uns zukommt. Und zum anderen, was wäre kurzfristig machbar? Was würdet ihr euch wünschen? Also jetzt vielleicht auch nicht von der Bundesregierung, sondern hier in Köln. Was könnten wir hier schnell auf die Beine stellen, um wirklich so ein Stück, also nicht eine Lösung anzubieten, aber ein bisschen Erleichterung anzubieten? Habt ihr da eine Idee?
Also ich bin erstmal immer optimistisch, ne? Sonst Sehr könnte gut. ich diesen Job gar nicht machen. Ich glaube auch, wir haben es bald geschafft. Auf jeden Fall.
Juhu.
Nein, wirklich, bald ist es geschafft. Das ist meine feste Überzeugung und den Optimismus, den muss man auf jeden Fall aufrechterhalten bei allen Beteiligten und Hoffnung schaffen. Und positive Aktivitäten, die wir auch schon genannt haben. Und ich denke, alles, was Dörte eben gesagt hat, was eben diesen Freizeitbereich angeht, das ist einfach super zum Kompensieren. Was jetzt diese 2 Jahre Corona angeht, sind einfach viele soziale Kompetenzen zu kurz gekommen oder konnten sich nicht richtig entwickeln. Und da muss es Übungsfelder geben, wo da ein bisschen aufgeholt werden kann, auch emotional vor allen Dingen aufgeholt werden kann. Und ich weiß aus eigener Erfahrung im Beratungsbereich, in der Kinder- und Jugendhilfe sind die Gelder immer knapp. Und das muss total ausgebaut werden. Nicht nur jetzt das Gesundheitswesen und die psychotherapeutische Versorgung, die wir schon angesprochen haben, sondern eigentlich alle Angebote für Kinder und Jugendliche, die sie im Alltag begleiten können, müssen ausgebaut werden.
Ja, vielleicht überrascht uns ja die neue Regierung.
Also was ich auch nochmal wichtig fände zu sagen, dass da gibt's auch so ein bisschen was sich gerade da entwickelt, aber das ist noch nicht so ganz klar, dass auch die privaten Praxen, die keinen Kassensitz gerade haben, dass die auch Kassenpatienten behandeln dürfen. Also dass das geöffnet wird und dass es eben nicht mehr um nur ich habe einen Kassensitz und kann deshalb hier alle behandeln, sondern es geht darum, wir haben alle einen Versorgungsauftrag und es ist egal, ob privat oder Kasse, die Patientinnen und Patienten müssen versorgt werden. Und das sehe ich als ganz großen Auftrag jetzt und auch das müsste jetzt passieren und nicht erst wieder in 2 Jahren oder so und dann mal schauen. Ich glaube, es kommt noch ganz, ganz viel nach. Die Laura ist auf jeden Fall die optimistischere von uns beiden. Aber ich sehe es einfach so, ich glaube, da kommt noch einiges auf uns zu. An Kollateralschäden, die da jetzt entstanden sind bei den Kindern und Jugendlichen. Und da haben wir einfach noch sehr viel zu tun.
Aber dieser Wunsch, also das finde ich eigentlich total schön, ne, was du jetzt gesagt hast. Ich meine, ihr habt einen Sitz, aber dass du dann sagst, hey, einfach alle Therapeuten, ausgebildeten Therapeuten sollen versorgen dürfen.
Auf jeden Fall.
Also das finde ich toll.
So war es früher, ne?
Ach ja.
Genau, so war es früher und man könnte ja eigentlich zu dem System zurückkehren. Wie Zahnärzte auch und Zahnärztinnen, ja, die dürfen sich einfach niederlassen. Und Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten müssten das auch können, um Stabilität zu schaffen langfristig.
Also eigentlich war das jetzt ein schönes Abschlusswort, aber ich habe da jetzt noch eine Frage. Wer stellt sich denn dagegen? Also wer sagt denn, wer möchte das nicht?
Naja, da geht's halt wieder um auch die Kassenärztliche Vereinigung und letztendlich auch auf Bundesebene, wie das geregelt wird mit Kassensitzen. Da geht's ja um Versorgungsaufträge, um Gelder, um Zuschüsse und was weiß ich alles. Also das ist eine gesundheitspolitische Entscheidung auch.
Ja, dann hoffen wir auf Veränderung. Kurzfristige Veränderung, man kann sowas ja auch einfach mal als Experiment starten. Ne? Es muss ja, also ich glaube, wir haben oft den Anspruch, dass solche Veränderungen dann jetzt entschieden werden und dann für immer und ewig halten müssen. Man könnte ja auch sagen, wir öffnen das Ganze jetzt mal für 2 Jahre, um
ja,
diese
da
Situation
ist ja so,
jetzt
genau.
auch zu entschärfen.
Ja, sowas ist gerade auch da im Gespräch. Mhm. Und die Anträge auch vielleicht nochmal als Aufruf.
Ja.
Also es ist so, dass man das beantragen kann, aber die Frage ist, wann kriegt man da eine Antwort? Auch erst nach 1,5 Jahren?
Und das
wir wissen es noch
spät,
nicht.
Ne?
Genau.
Wenn die Kinder dann aus der Schule sind,
genau.
ins Studium gehen. Okay. Ja, das war ein sehr spannendes Gespräch. Also ich habe viel Neues gehört. Du auch?
Ja, ich auch. Also vielen, vielen Dank. Ja,
sehr gerne.
Wir hoffen und wünschen uns allen und vor allem unseren Kindern und Jugendlichen, dass sich da mal was bewegt, ne? Und keine Wartezeiten von 1,5 Jahren mehr sind. Ne? Danke
Fall.
An euch.
Gerne.
Sehr gerne.
Ja, vielen Dank. Und ja, euch, liebe Zuhörende, einen schönen Restmonat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye.